Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Unsere Themen heute Abend: In vielen europäischen Städten wird für Frieden in Nahost demonstriert. Wir berichten von der Kundgebung in Bern. Und wir berichten über die gedrückte Stimmung unter den Palästinensern im Westjordanland. Weiter dann der Gasstreit. Er könnte bald gelöst sein. Russland und die EU sind sich einig, noch fehlt die Unterschrift der Ukraine. Die resistenten Länder in Osteuropa, sie trotzen der Wirtschaftskrise erstaunlich gut. Und zum Schluss der Sendung die Gratulation zum 80. Berufsjubiläum. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Und zunächst jetzt Thomas Fuchs, er hat den Nachrichtenüberblick.
Israel hat angekündigt, im Gazastreifen verstärkt Tunnel- und Waffenlager zu bombardieren. Auf Flugblättern, die über dem ganzen Gazastreifen abgeworfen wurden, wird der Bevölkerung geraten, sich von diesen Zielen fernzuhalten. Israel führt seine Offensive trotz des internationalen Aufrufs zu einer Waffenruhe fort. Nach palästinensischen Angaben wurden bei den Angriffen heute mindestens 16 Menschen getötet. Militante Palästinenser ihrerseits feuerten erneut Raketen auf den Süden Israels. In Bern haben rund 7000 Personen an einer Kundgebung gegen die Kriegshandlungen in Gaza teilgenommen. Zum Protest aufgerufen hatten über 50 Organisationen, darunter die Grünen und die SP. Die Veranstalter forderten einen Stopp der israelischen Militäroffensive in Gaza und auch der palästinensischen Raketenangriffe auf Israel. An der Kundgebung selber waren dann vor allem israelkritische Stimmen zu hören, die zur Solidarität mit den Palästinensern aufriefen. Auch in anderen Städten Europas gab es Demonstrationen gegen den Krieg im Gazastreifen. In London und Paris versammelten sich jeweils mehrere 10.000 Personen. Größere Demonstrationen wurden auch aus anderen französischen Städten gemeldet, ebenso aus dem deutschen Duisburg und aus Berlin. Die Chancen stehen gut, dass bald wieder russisches Gas durch die Ukraine nach Europa fließt. Russlands Regierung ist definitiv damit einverstanden, dass internationale Experten den Gastransport durch die Ukraine überwachen. Sie hat ein entsprechendes Abkommen mit der Europäischen Union unterzeichnet. Die Vereinbarung kam zustande nach einem Treffen des derzeitigen EU-Ratspräsidenten Topolánek mit dem russischen Regierungschef Putin. Nun muss noch die ukrainische Regierung dem Abkommen zustimmen. Die deutsche CDU will Steuern und Abgaben senken und so die Wirtschaftskrise abfedern. Die Parteivertreter haben an ihrer Tagung im ostdeutschen Erfurt entsprechende Vorschläge für ein zweites Konjunkturprogramm für Deutschland gemacht. Nichts halten die Christlichdemokraten hingegen von höheren Steuern für Reiche, so wie es die derzeitige Koalitionspartnerin SPD verlangt. Im Hinblick auf die Parlamentswahlen im Herbst erklärte der Vorstand der CDU zudem, dass er danach, wenn möglich, mit der FDP die Regierung bilden wolle. In der Schweiz haben zwei weitere Parteien ihre Parolen zur Abstimmung über die Personenfreizügigkeit gefasst. Die Delegierten der christlich-sozialen Partei CSP sind für die Weiterführung und Ausdehnung des freien Personenverkehrs mit der EU. Die Delegierten der Eidgenössisch-Demokratischen Union EDU sind dagegen. Seit sich die Wirtschaftslage stark verschlechtert hat, sind deutlich weniger Menschen in die Schweiz eingewandert. Laut dem Bundesamt für Migration kamen im November knapp 12.000 Personen in die Schweiz. Das sind 5.500 oder knapp ein Drittel weniger als noch im Oktober. Überdurchschnittlich zurückgegangen ist dabei die Zahl der Deutschen, die zum Arbeiten in die Schweiz kamen, nämlich um 40%. Zum Sport. Es wurde Ski gefahren und geflogen heute, wie die Schweizerinnen und Schweizer abschnitten in der Zusammenfassung von Fritz Bischoff.
Keiner der arrivierten Schweizer Cracks, sondern Sandra Villetta war beim Riesenslalom in Adelboden bester Schweizer. Im ersten Lauf war der knapp 23-jährige Bündner mit Startnummer 53 auf Platz 25 gefahren. Doch dann legte er im zweiten Durchgang erstmals in seiner noch jungen Karriere eine großartige Bestzeit hin, die ihn auf den vierten Schlussrang trug. Großer Sieger war der Österreicher Benjamin Reich vor dem Italiener Massimiliano Blardone. Als zweitbester Schweizer klassierte sich Marc Berto auf Rang 6. Auf Platz 6 fuhr auch die Tessinerin Lara Gut. Die 17-Jährige war damit beim Riesenslalom in Maribor beste Schweizerin. Der Sieg ging an die einheimische Slowenin Tina Maase vor der Italienerin Denise Carbon. Im österreichischen Bad Mitterndorf schnappte der einheimische Gregor Schlierenzauer Simon Ammann den Weltcupsieg auf der Skiflugschanze weg. Nach dem ersten Durchgang mit einem Sprung von 207,5 Metern bot sich Simon Ammann eine ausgezeichnete Gelegenheit, den ersten Weltcupsieg seiner Karriere auf einer Skiluganlage zu erzielen. Im Final vermochte er seine Leistung indessen nicht zu bestätigen. Der Weltmeister setzte bei 195,5 Metern auf, wurde auf den zweiten Platz zurückversetzt, weil Gregor Schlierenzauer mit 215,5 Metern einen neuen Schanzenrekord schaffte.
Das Wetter bis morgen Sonntagabend. Über dem Mittelland liegt morgen vielerorts Nebel oder Hochnebel, der sich nur stellenweise auflöst. Die Nebelobergrenze liegt bei rund 800 Metern. In den anderen Regionen dagegen scheint die Sonne. Die Höchstwerte liegen im Mittelland bei minus 4 Grad, im Süden werden plus 5 Grad erreicht. Am Montag löst sich der Nebel im Mittelland zum Teil auf und dann scheint wie in den übrigen Regionen die Sonne. Die Temperaturen erreichen am Montag im Norden minus 2 Grad und im Süden erneut plus 5 Grad.
Die Sehnsucht der Palästinenser nach dem toten Präsidenten Arafat. Eine Reportage aus Nablus im Westjordanland. Bewegung im Gasstreit. Moskau und die EU sind sich einig. Wir wollen wissen, was es für die ukrainische Unterschrift noch braucht. Die optimistische Prognose für Osteuropas Wirtschaft. Wir reden mit einem Experten. Und am Schluss der Sendung wird es heute ziemlich deftig.
Ihr Schlauberger von Ignoranten, ihr Feuerfresser, Hausierer, Ikonoklasten, mottenzerfressene Kamelimitationen.
Man glaubt es kaum, aber das ist ein Geburtstagsständchen. Der Gaza-Krieg geht heute in die dritte Woche. Keine Seite scheint sich für die diplomatischen Bemühungen um einen Waffenstillstand zu interessieren. Israel hat gar angekündigt, verstärkt Ziele der Hamas zu bombardieren. Und auch die Hamas feuert weiterhin Raketen auf Israel ab. Die Wut der palästinensischen Bevölkerung wächst, nicht nur in Gaza, auch im besetzten Westjordanland. Unsere Korrespondentin Irin Meyer berichtet aus Nablus.
Wo bist du, Abu Ammar? Siehst du, was hier geschieht? Junge Palästinenser in der Altstadt von Nablus rufen nach Yasser Arafat. Ein toter Präsident wird zu Hilfe gerufen. Ein strahlend sonniger Tag und der Betrieb im Suk von Nablus ist bunt und laut wie immer. Gedränge, Gewühl, die Händler schreien. Aber wenn man einen Moment innehält, nimmt man mitten im Lärm eine unheimliche Stille wahr. Und die Farben im Suk scheinen wie von einem grauen Schleier überzogen. Der Schatten von Gaza. Am deutlichsten sieht man ihn in den Augen der Menschen. Außerhalb der Moschee zwischen Früchte- und Gemüseständen beten Männer. Auf dem Boden ausgebreitete Kartons dienen ihnen als improvisierte Gebetsteppiche. Nach dem Gebet strömen sie auseinander. Viele aber bleiben bei uns stehen, lehnen sich über einen Karren voller Orangen, suchen das Mikrofon. Zwar gäbe es keine Worte, um das menschliche Leid in Gaza zu beschreiben, aber über das Schweigen der Welt müsse geredet werden, sagen sie. Und wieder der Ruf nach Arafat. Seit Arafats Tod haben wir keine Führung mehr, sagt der Händler Abu Assad. Wir sind allein, von allen im Stich gelassen. Wo sind die Araber? Die fahren dicke Autos und kümmern sich überhaupt nicht um uns. Wo sind die Europäer? Die geben uns Geld, damit wir ruhig sind und verhandeln dann über uns in Sharm el-Sheikh oder irgendwo, empört sich Abu Assad und schlingt sich die Kufia, das schwarz-weiße Palästinensertuch, enger um den Hals. Ein anderer Mann nimmt eine Orange und wirft sie in die Luft. Die Geschichte der Palästinenser setzt sich fort, sagt er. Wie eh und je werden wir verraten und verlassen. Schlimmer als Sabra und Shatila sei das, was im Gazastreifen geschehe, sagt Majed, ein lokaler Journalist. Sabra und Shatila, immer wieder wird es erwähnt. Das Massaker im belagerten Beirut im Herbst 1982, das libanesische Phalangistenmilizen unter den Augen der israelischen Armee unter palästinensischen Zivilisten anrichteten. Eine alte Frau murmelt im Vorbeigehen, ihr Bruder sei in Sabra und Shatila getötet worden. Die Palästinenser im Sukh von Nablus sagen, ihre Leidensgeschichte werde in diesen Tagen um ein schreckliches Kapitel erweitert. Die Nakba, wie sie Vertreibung und Flucht von 1948 nennen, die Nakba wiederhole sich. Nasir, der mit seinem kleinen Sohn im Sukh einkauft, sagt, der Gaza-Krieg gehe über die palästinensische Frage hinaus. Es gehe hier um Werte der Aufklärung, es gehe um Menschlichkeit. Wenn das Rote Kreuz und die anderen Hilfswerke und Menschenrechtsorganisationen nicht aufstünden und rebellierten, sollten sie ihre Büros besser schließen, sagt Nasir.
I think if the Red Cross did not speak about the crimes that has been...
Denn so wäre es bedeutungslos, über Menschenrechte und humanitäre Hilfe zu sprechen.
Then whoever is talking about human rights issues.
Nasir ist Direktor aller Organisationen im Kreis Nablus, die sich für die Zivilgesellschaft einsetzen. Das Einzige, was ihm Hoffnung gebe, sei die Reaktion der Bürger in aller Welt. Sie stünden für die Menschlichkeit ein, sagt er.
Thanks to all those human beings in the streets of the world who spoke loudly that this is against humanity.
Im Sukh von Nablus sieht niemand die Hamas auch in der Verantwortung. Sie sei nur ein Vorwand für Israel, sagen viele. Hamid Bitawi, islamischer Scheich und Parlamentarier der Hamas, auch er ist in der Altstadt von Nablus unterwegs, weist alle Schuld Israel zu. Von Sderot oder Ashkelon und Israelis, die unter den palästinensischen Raketen leiden, will er gar nichts hören. Die Aggression komme allein von Israel. Die Qassam-Raketen seien nur eine Reaktion auf die Besatzung. Anders als die meisten Leute im Sukh sieht Bitawi die Hamas und die Palästinenser nicht alleingelassen. Israel dürfe nicht vergessen, dass es über 1 Milliarde Muslime auf der Welt gebe. Die islamische Welt stehe hinter den Palästinensern. Israel habe auch nach 2 Wochen Krieg seine Ziele nicht erreicht. Die Hamas existiere immer noch und sie sei weiterhin fähig, Raketen auf Israel zu feuern. Und Gilad Shalit, der gefangene israelische Soldat, sei nicht freigekommen. Und wann hat das Leiden der Bevölkerung im Gazastreifen ein Ende? Wann willigt die Hamas in einen Waffenstillstand ein? Erst wenn Israel die Blockade aufhebt, sagt Hamid Bitawi.
Impressionen aus dem Sukh von Nablus im Westjordanland. Unsere Nahost-Korrespondentin Irene Meyer war dort. Die Palästinenser fühlen sich also von aller Welt verlassen und verraten. Um dem etwas entgegenzusetzen, sind an mehreren Orten hier im Westen Menschen zu Friedenskundgebungen auf die Straße gegangen. Allerdings wurden da beide Parteien, Israel und die radikalen Palästinenser, zum sofortigen Stopp aller kriegerischen Handlungen aufgerufen. So auch heute Nachmittag in Bern, wo mehrere tausend Menschen zusammenkamen. Aus Bern der Bericht von Alexander Sauter.
Man möge bitte keine Hakenkreuze hochhalten, keine Israel-Fahnen verbrennen und keine politischen Flaggen schwenken, so der Aufruf der Organisatoren zu Beginn des Protestumzugs. Man wollte Bilder wie vor einer Woche unbedingt verhindern. Damals hatten einzelne Demonstranten das Hakenkreuz mit dem Davidstern gleichgesetzt und antisemitische Parolen gerufen. Von einigen wenigen Hamas-Fahnen abgesehen, wurde den Wünschen der Veranstalter gefolgt. Bei eisigen Temperaturen zogen die Demonstranten friedlich durch Berns Altstadt. Mitorganisator Joe Lang, Nationalrat der Grünen:
Wir solidarisieren uns mit sämtlichen zivilen Opfern und wir verlangen von allen Konfliktparteien die Einstellung der Kampfhandlungen. Allerdings sind wir uns bewusst, dass die eine Seite 100-mal mehr Opfer hat als die andere Seite und wir sind uns auch bewusst, dass das Grundproblem im Nahen Osten die Besetzung Palästinas durch Israel ist.
Die israelkritischen Stimmen waren denn heute Nachmittag auch klar in der Überzahl. Sie forderten einen sofortigen Stopp der Kampfhandlungen sowie den Rückzug Israels aus allen besetzten Gebieten. Zufrieden zeigten sich die Organisatoren, dass die Teilnehmer so zahlreich nach Bern gereist waren, darunter auffallend viele arabische Familien mit Kindern. Aber auch Schweizerinnen und Schweizer schwenkten Friedensfahnen oder die palästinensische Flagge.
Wir wollen ein Zeichen setzen gegen die Ungerechtigkeit, welche in Gazastreifen im Momentan herrscht.
Ich war 2004 in Israel-Palästina als internationale Menschenrechtsbeobachterin. Und da fand ich auch eine spezielle Beziehung zu dieser Region.
Für die Freiheit vom Volk der Palästinenser.
Nächste Woche wird in Bern erneut demonstriert. Dann werden aber andere Voten zu hören sein. Aufgerufen hat die Gesellschaft Schweiz-Israel, und zwar zu einer Solidaritätskundgebung mit Israel.
Die Zeiten kalter Wohnstuben in vielen Häusern Osteuropas könnten bald zu Ende sein. Aus Moskau kam nämlich kurz vor der Sendung die Meldung, man habe sich mit der Europäischen Union auf eine Wiederaufnahme der Gasexporte durch die Ukraine geeinigt. Ich habe Peter Gissling in Moskau gefragt, ist das jetzt der Durchbruch?
Nein, noch nicht, aber man ist sicher einer Lösung näher gekommen. Nicht für die Ukraine selbst, die ja auch auf russisches Gas angewiesen wäre, aber jedenfalls für jene Länder, etwa für Bulgarien, die Slowakei oder Moldawien, die ganz auf die Gastransitlieferungen aus Russland über die Ukraine angewiesen sind. Was bis jetzt vorliegt, ist eine Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und Russland. Was noch fehlt, ist die Unterschrift der Ukraine unter dieses Dokument. Und die Ukraine ist offenbar noch nicht vollends glücklich über die jüngste Fassung des Abkommens, das die EU-Vertreter hier in Moskau mit der Lieferfirma Gazprom und der russischen Regierung abgeschlossen haben. Andererseits muss ich sagen, der Energienotstand, vor allem in Bulgarien und Moldawien, ist derzeit ja so groß, dass sich die Ukraine jetzt dem Vertragswerk wohl kaum mehr wird widersetzen können. So gesehen, für die Bezüger des Transitgases aus Russland ist der Durchbruch wohl wirklich in unmittelbarste Nähe gerückt.
Ministerpräsident Putin sagte, russisches Gas werde dann wieder fließen, wenn der Kontrollmechanismus in der Ukraine funktioniere. Was ist da eigentlich vorgesehen? Wie soll kontrolliert werden?
Ja, Experten der Europäischen Union, Russlands und der Ukraine sollen an den Grenzen zur und von der Ukraine stationiert werden, an den verschiedenen Gasverdichtungsstellen und Verzweigungen der Hauptpipelines, auch innerhalb der Ukraine. Und durch ihre Beobachtungen sollen diese Experten dann sicherstellen, dass die Ukraine für sich kein Gas abzweigt, welches für andere Abnehmer bestimmt ist. Wenn diese Experten also vor Ort sind, erst dann ist Russland gemäß Ministerpräsident Putin bereit, den Gashahn für die Transitbezüger wieder aufzudrehen. Und das wird meiner Meinung nach wohl kaum vor Montag der Fall sein können.
Nehmen wir mal an, es komme dazu, das Gas fließe wieder bis am Montag, wie Sie jetzt gesagt haben. Was bleibt zurück von dem Streit? Wer hat gewonnen, wer verloren?
Ja, es gibt meines Erachtens eigentlich nur Verlierer in diesem Streit. Die Ukraine, weil sie ein ursprünglich doch recht günstiges Gasangebot Russlands ausgeschlagen hat und jetzt mit einer teureren Liefervariante konfrontiert ist und ja auch, weil die Ukraine nach wie vor noch kein neues russisches Gas erhält. Russland ist ein psychologischer Verlierer, weil sich seit ein paar Tagen ein ziemlich breiter Unmut gegenüber Russland als Energielieferant breit macht. Und verloren haben natürlich auch am Streit nicht beteiligt, eben jene Länder wie Bulgarien, die Slowakei oder Moldawien, die leider ganz auf russische Gaslieferungen über die Ukraine angewiesen sind und wo jetzt in dieser kalten Jahreszeit eben auch sehr, sehr schlimm gefroren wird.
Auskünfte und Einschätzungen von Peter Gissling in Moskau. Manches westeuropäische Land blickte in den letzten 8 Jahren fast ein bisschen neidisch in den Osten des Kontinents. Die Länder dort erlebten einen beispiellosen Wirtschaftsboom. Doch jetzt zeichnet sich angesichts der weltweiten Krise eine deutliche Abkühlung ab. Doch abgesehen von wenigen Ausnahmen müssten die meisten Länder der Region nicht mit der großen Krise rechnen. Das sagt Peter Havlik vom Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche in Wien, das sich in den letzten 20 Jahren vertieft mit den Entwicklungen in den mittel- und osteuropäischen Ländern beschäftigt hat. Mark Lehmann hat mit Peter Havlik gesprochen.
Wachstumsraten von 10%? Keine Seltenheit in Osteuropa, jedenfalls nicht bis im letzten Jahr. Der Aufholbedarf nach 40 Jahren Kommunismus war riesig, die Leute waren in Kauflaune und die Investoren auf der Suche nach Märkten mit Potenzial. Das habe zu einer Überhitzung geführt, sagt Peter Havlik.
Das Wirtschaftswachstum war sehr hoch und die Wachstumsraten waren bestimmt nicht haltbar. Wir beobachten derzeit eine merkliche Abkühlung.
Aber mit einer Rezession werde kaum eine der aufstrebenden Volkswirtschaften rechnen müssen, dies im Gegensatz zu vielen westeuropäischen Ländern. Zu den Ausnahmen im Osten zählt Havlik Ungarn, Lettland und die Ukraine. Das sind alles Länder, die in den Boomjahren ihren Staatshaushalt nicht in Ordnung gebracht haben und hoch verschuldet sind. Länder auch, denen der Internationale Währungsfonds nach Ausbruch der Finanzmarktkrise im Herbst mit Notkrediten zu Hilfe eilen musste. Die anderen 9 EU-Staaten im Osten würden die allgemeine Krise zwar auch zu spüren bekommen, aber nicht ganz so dramatisch. Peter Havlik rechnet dort mit halbierten Wachstumszahlen, und zwar vor allem deshalb, weil die Konjunktur sich im Westen, in der Eurozone, deutlich verschlechtert hat.
Diese Länder sind sehr stark davon abhängig, wie viel sie in den Westen exportieren können, wie viele ausländische Investitionen sie bekommen. Und alle diese externen Bedingungen haben sich in den letzten Monaten wesentlich verschlechtert.
Dies wirke sich auch auf die Binnennachfrage aus, auf den Konsum in den jeweiligen Ländern, der merklich nachlassen werde. Vor allem auch, weil es gegenwärtig sehr schwierig sei, Kredite zu bekommen, sagte Wiener Wirtschaftsexperte Havlik. Das Vertrauen in aufstrebende Märkte sei nicht groß in Krisenzeiten. Viel Geld fließe ab. Das bekomme Osteuropa jetzt zu spüren. Es müsse sich deshalb allmählich vom konjunkturanfälligen Industriesektor lösen.
Eine Diversifizierung ist sicher notwendig. In Ländern wie die Slowakei, wo zum Beispiel ein Großteil der Exporte von der Autoindustrie kommt, dazu noch von der Stahlindustrie. Beide Sektoren sind sehr stark von der Weltwirtschaftskrise betroffen. Deswegen Diversifizierung der Wirtschaft ist notwendig. Das findet auch statt in Richtung mehr Dienstleistungen.
Aber solche strukturelle Veränderungen seien mittel- und langfristige Prozesse und nicht rasch zu bewältigen. Außerdem würden sie kurzfristig zu mehr Arbeitslosigkeit führen, weil ein Überangebot von Arbeitskräften mit den falschen Qualifikationen zur Verfügung stehe. Die Aufholprozesse seien aber noch lange nicht abgeschlossen, weshalb das Wiener Institut für Wirtschaftsvergleiche die Entwicklung in Ländern wie Polen, Tschechien oder Rumänien trotz des widrigen weltwirtschaftlichen Umfelds relativ optimistisch sieht. Osteuropa werde jedenfalls ein Markt mit Perspektiven bleiben, gerade auch für westliche Firmen in der Region, die in den letzten Jahren sehr gute Geschäfte machen konnten.
Ich glaube, sie werden sich nicht zurückziehen. Im Gegenteil, es wird in vielen Ländern noch zu einem Wachstum kommen. Das heißt, immer eine interessante Region für die westlichen Firmen. Aber die exorbitanten Gewinne werden in den kommenden Jahren natürlich nicht stattfinden.
Sagt Peter Havlik, stellvertretender Direktor des Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche, im Beitrag von Marc Lehmann. Jetzt gratulieren wir einem Berufskollegen zu einem seltenen Jubiläum. Er ist Belgier, ist seit sage und schreibe 80 Jahren im Journalismus, sieht aber nach wie vor beneidenswert jugendlich aus. Seine Markenzeichen sind die blonde Stirnlocke und der schneeweiße Foxterrier. Comics-Fans macht es spätestens jetzt Klick. Tintin und Milou oder auf Deutsch Tim und Struppi. Heute vor 80 Jahren erschien in einer belgischen Zeitung die erste Geschichte mit dem Reporter und seinem Hund, gezeichnet und geschrieben von Hergé. Klar, Tim ist mutig, klug und nimmer müde, doch mit Fantasie glänzt in seinen Abenteuern ein anderer, sein Kollege Captain Haddock nämlich. Aber hören Sie selbst die Gratulation zum 80. von Tintin, geflucht von Captain Haddock.
Affengesicht! Diplom-Banditen! Rabenaas! Alle jaulenden Bordkanonen! Hinkebeine! Hottentotten! Katacheten! Troglodyt! Penbruder! Amöbe! Zwerg! Monster! Pantoffeltierchen! Analphabet! Du Rüppel! Flegel! Technokrat! Ihr elenden Regenwürmer! Ihr Salatschnecken!
Ihr Schlauberger von Ignoranten, ihr Wilden, Feuerfresser, Hausierer, ihr Ikonoklasten, Habenichtse, Doppelmissgeburten! Ihr missratenen Merinos, ihr Schlauberger von Ignoranten, ihr Wilden, Feuerfresser, Hausierer, ihr Ikonoklasten, Habenichtse, Doppelmissgeburten! Sahnebonbon, Himmelspirat, Süßwasserastronaut, ihr gummibeinigen Satansbraten, Anachronismen, Karnevalsinkas, die zwei Simpel, Kürbisköpfe, diese Aaskäfer, beim Barte meiner Großmutter, ich tranchiere dich lebend, du alter Pottwal, dieser Erzschuft von Höllenhund, dieser Zitterall, Donner und Doria! Höllenhund. Höllenhunde. 100.000 Höllenhunde. Heulende und jaulende Höllenhunde. 100.000 heulende und jaulende Höllenhunde. Alle heulenden und frierenden Höllenhunde. Der Höllenhund von Grünfink.
Ja, wenn der so Nachrichten lesen würde, das war unser Kollege aus der Nachrichtenredaktion, Ueli Zindel. Gestaltet hat diesen Gratulationsbeitrag für Tintin Urs Bruderer, dieser Höllendackel. Er ist auch für die gesamte heutige Sendung verantwortlich. Die Nachrichten hat Susanne Schmucke redigiert, diese preisgekrönte Analphabetin. Und am Mikrofon war ihr schwatzhafter Papagei Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.